Ja, haben wir eigentlich auch schon erwähnt, dass es dort ziemlich kalt ist?
So richtig kalt. Selbst wenn wir damit kein Geld verdienen, ist es uns sowieso scheißegal. Das Einzige, was wir wollen, ist dahin fliegen, einen guten Film machen und wenn es geht, nicht komplett arm wieder zurückkehren. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublika-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und ich habe das große Vergnügen, diesen Podcast heute nicht alleine zu produzieren, denn neben mir sitzt mein lieber guter Freund David Kühn. Hallo.
Schönen guten Abend.
Moin, schön, dass du da bist. David, warum habe ich dich eingeladen, heute hier zu chillen und mit mir diesen Podcast gemeinsam aufzunehmen?
Ich gehe mal stark davon aus, dass wir unsere Thematik, unserem Projekt ein bisschen plaudern möchten.
Ja, da hast du gut kombiniert, feiner Herr. Denn in der Tat, wir möchten zusammen eine Dokumentation drehen. Ich habe es in der letzten Folge ja schon ein bisschen angeteasert. Ich fliege bald nach Serbien und zwar mit diesem netten Mann hier zusammen. Und da wollen wir eine Reportage drehen und zwar über geflüchtete Menschen, die es aus der Balkanroute teilweise schon nach Deutschland geschafft hatten, jetzt aber wieder zurückgeschickt werden. Aber David, wie genau sind wir darauf gekommen eigentlich? Warum wollten wir nach Serbien? Wir hatten ja schon jetzt ein paar Mal die Reaktion von Leuten, dass sie dann beim Thema Flucht nicht unbedingt an Serbien denken.
Ich glaube, genau das war der springende Punkt. Das sind vergessene Menschen, vergessene Geschichten, die da unten, sage ich mal, feststecken. Und wir wollen dahin, um genau diese Geschichten zu erzählen, sie selber kennenzulernen, zu erfahren, für uns auch selber erstmal einordnen zu können, weil die politische Lage und Situation sehr unübersichtlich ist. Das ist eigentlich der Grund, da hinzufahren.
Ja, und vor allem auch so ein bisschen mit diesem Ansatz einfach mal machen. Also wir kennen uns halt, wie gesagt, schon eine ganze Weile und haben uns dann zufällig getroffen und dann diese Idee gehabt und dann irgendwie, weiß nicht, einfach so aus so einem, nicht aus so einer spontanen Laune heraus gesagt, wir wollen das jetzt einfach mal angehen, dieses Projekt. Mhm. David, woher kennen wir uns? Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und wir auch schon so seit
3-4 Jahren sind es sicherlich, ne?
Ja, doch, stimmt, ne?
Ja, ich glaube schon, ne?
Nee, länger sogar. Wann habe ich bei... Das war 5 Jahren.
Seit 5 Jahren schon.
Ja, aber 4, 4,5, sowas in die Richtung.
Also ja, nee, wir haben uns tatsächlich mehr oder weniger auf der Straße kennengelernt.
Klassisch, das passiert.
Nee, wir haben Fundraising zusammen gemacht. Das ist, man hat es damals ungern so genannt, aber einfach ausgedrückt Promotion für Hilfsorganisationen.
Ja, wir hatten wahnsinnig viel Spaß, dort auf der Straße rumzulaufen und wildfremde Menschen anzusprechen, ob sie dann für uns spenden wollen. Ja, aber ich habe auch in der Folge 5 ja das Thema Fundraising auch behandelt, weil ich habe ja 2 Jahre immerhin in diesem Betrieb gearbeitet und habe da so ein bisschen, also war da irgendwie schon Teil davon und das hat mir auch eine Weile Spaß gemacht, so die Firma generell, für die ich gearbeitet habe, die hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht, so das war ein ziemlicher Krieg irgendwann. Allerdings ist diese Tätigkeit des Fundraisers so ein bisschen, hat so ein bisschen schlechten Ruf, oder? War das auch dein Eindruck jetzt so nach der Zeit?
Ja, leider schon. Für mich war es selber eine unglaublich spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade weil ich mich mit dem ganzen NGO-System sehr gut identifizieren kann und es auch schön fand, für diese Kampagnen auf der Straße zu stehen, auch Menschen mit diesen ganzen Thematiken zu konfrontieren. Aber leider haben viele Fundraising-Kampagnen, ist auch zum Teil sehr unübersichtlich, wie die Gelder, sag ich mal, da verteilt werden.
Genau. Ja, ach krass, bist du so kritisch doch im Nachhinein über diesen Job, ja?
Tatsächlich, ja. Es war auch für mich ein Grund, warum ich dann auch ausgestiegen bin, weil ich selber nicht ganz gesehen habe, dass die Kampagne auch wirklich hinter diesen NGOs stand, für die wir geworben haben, wo ich halt wirklich, sage ich mal, sehr naiv eingestiegen bin und gesagt habe, okay, ich möchte halt wirklich was. In dem Fall haben wir viel für den BUND gemacht, wir standen auf der Straße, haben für den Umweltschutz, sage ich mal, die Menschen angesprochen und ich hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl, beziehungsweise das Rückgrat bekommen von der Kampagne, dass sie wirklich dahinter stehen, sondern eher wirklich ihre Prozente, sage ich mal, da rausnehmen von den Menschen, die da, sag ich mal, dann spenden. Das möchte ich auf keinen Fall auf alle Kampagnen beziehen. Ich finde, Fundraising ist eine super Sache, tatsächlich, weil einfach viele Menschen, viele NGOs gar nicht auf dem Schirm haben. Natürlich jetzt auch nicht freiwillig irgendwie ins Internet gehen und sich jetzt NGOs raussuchen, wo sie jetzt mal irgendwie Weihnachtsgeld oder einmal im Monat irgendwas hinspenden. Von daher ist es schon ganz gut, wenn man irgendwie blau gekleidete Menschen auf der Straße hat, die einen da einfach drauf ansprechen. Ich finde es aber auch wichtig, wenn man wirklich schaut oder dass man wirklich schaut, was auch für eine Kampagne dahinter steht.
Ja, also was ich glaube, was dich wahrscheinlich abgeschreckt hat, ist einfach dieses Unternehmen an sich. Also, dass es einfach eine Firma gibt, die dafür zuständig ist, dass Menschen auf der Straße rumlaufen und andere Leute werben, doch bei dieser Hilfskampagne Mitglied zu sein. Das kann ich auch echt gut nachvollziehen, weil, na klar, man kriegt ja irgendwie auch dann noch so Einblicke in die, was machen denn die Leute da oben und so, also die halt letztendlich nur dafür zuständig sind, dass Leute auf der Straße stehen, die ganze Verwaltung davon machen. Und so ein System ist, glaube ich, immer anfällig dafür, dass dann Gelder halt für Sachen ausgegeben werden, wo man jetzt sich fragen muss, naja, aber ist das ist doch letztendlich auch Spendergeld, ne? Also wenn wir irgendwie als Firma irgendwie so eine fette Party machen, irgendwie für 3 Tage in irgendeinem Haus in Brandenburg und ich weiß nicht, warst du da sogar mit? Es gab doch irgendwie...
Du weißt noch von diesen...
Also ich war danach echt so ein bisschen abgeturnt.
Ich fand's auch krass, also wir hatten ja auch einmal im Monat so einen Stammtisch, sage ich mal, wo wir uns getroffen haben und es war super, irgendwie um das Team zusammenzuschweißen. Ging aber doch einfach viel auf die Firma, sage ich mal, wo man natürlich am Anfang sich auch drüber freut, aber dann doch irgendwie nach ein paar Treffen sich auch gefragt habe, okay, auf welchen Nacken saufe ich eigentlich gerade hier? Mhm. Ne? Und ich glaube so, dass das Ding, was mich dann wirklich irgendwann sehr verstört hat, ist dann wirklich mal den Kampagnenleiter, also es gab ja sozusagen den Städteleiter, den hat man natürlich dauerhaft vor Ort gehabt, aber den Kampagnenleiter, der irgendwie ankam in seinem fetten Porsche und seinem Anzug und sich da irgendwie aufgestellt hat und dann irgendwie dauerhaft abgelenkt war in seiner Ansprache, weil seine iWatch da irgendwie die ganze Zeit geklingelt hatte. Und das war für mich echt so ein Part, wo ich gemerkt habe, okay, da kann ich nicht mehr ganz hinterstehen.
Ja, es sind einfach dann halt Leute, die dann letztendlich immer noch Business oder Verkäufer ja eigentlich sind. So, ich meine, in jeder Versicherung sieht es genauso aus letztendlich.
Genau.
Ne? Laufen jetzt auch irgendwie dann ein bisschen dieselben Leute rum, die machen es halt mit diesem ökologischen oder gesellschaftlich wertvollen Anstrich. Und dadurch kommt man natürlich in eine ziemliche Fallhöhe, glaube ich, so, was die Moral angeht.
Was ich auf alle Fälle nochmal dazu sagen möchte, ist, dass ich, wie gesagt, jetzt nicht alle Fundraising-Organisationen da in einen Fass werfen möchte. Viele Organisationen haben ja auch ihre eigenen Leute. Unsere Kampagne speziell war ja einfach ein Verein, der für verschiedenste Hilfsorganisationen gearbeitet hat und ja wirklich nur für die Promotion da war. Sprich, man hat ja sozusagen nicht direkt die Leute von der Hilfsorganisation angesprochen auf der Straße, sondern erst über diesen Verein. Es gibt genug Vereine, genug Menschen auf der Straße, die halt wirklich vom Verein selber dastehen und was machen. Also ich möchte da jetzt auf keinen Fall die Menschen, die jetzt auch gerade im Winter bei diesem Wetter irgendwie dich am Kudum anquatschen, um Spenden bitten, da auf alle Fälle nicht meinen Kamm scheren. Das ist auf alle Fälle
ein sehr guter Job. Sowieso eigentlich die Leute, die da auf der Straße stehen, die dafür verantwortlich sind, geschweige denn, dass die da das irgendwie beeinflussen können. Und ich, so wie ich das in Erinnerung habe, wir standen ja da alle so mit so einem krassen, mit so einer Übermotivation, ja auch weil wir halt wussten, wir machen das für Hilfsorganisationen, wir spenden für die armen Leute für die armen Leute von UNICEF und so. Also das sind ja alles Orgas, die natürlich alle kritikwürdig sind, aber die im Kern alle super Sache, super Arbeit leisten und wo man definitiv eher mal sein Geld hinstecken sollte, als in irgendwelchen Konsumscheiß.
Auf alle Fälle.
Ja. Also, aber merkst du so im Nachhinein, dass es dir auch was gebracht hat, so rein vom Auftritt? Also, weil ich merke das total, dass mir das viel, viel gebracht hat.
Ich hab das selber relativ jung angefangen, mit 17, glaube ich, bin ich in die Kampagne reingegangen, direkt nach der Schule. Und ich habe gemerkt, allein am Tag 200 Menschen irgendwie anzusprechen, irgendwie mit denen Diskurs und ja auch nicht irgendwie harmlos, sag ich mal, sondern auch wirklich mit einem Diskussionsgrund und auch dahinter zu stehen, sich auch politisch oder beziehungsweise da dann ökologisch oder wie auch immer, sich auch damit auseinanderzusetzen, also auch hinter seiner Meinung zu stehen, hat mir viel gebracht, also an Selbstsicherheit, an Selbstbewusstsein und auch an zwischenmenschlichen Umgang, sag ich mal. Und
schon dieser Impuls, einfach einen wildfremden Menschen anzusprechen.
Das ist krass, ja, auf alle Fälle.
Das ist eine krasse Überwindung am Anfang und das ist halt dann irgendwann einfach dein Tagwerk.
Gerade mit Themen, die eigentlich keiner hören möchte. Wenn du auf dem Alexanderplatz stehst und jetzt den Typen mit einer Currywurst in der Hand ansprichst und sagst, sag mal, was hältst du eigentlich von Massentierhaltung?
Ja, macht man sich auch nicht unbedingt immer beliebt.
Auf keinen Fall. Nee, aber es hat mich extrem geformt. Also deswegen ist ein Job, den ich auf keinen Fall jetzt sage ich mal im Nachhinein sagen würde, dass ich das bereut hätte. Das hat mich unglaublich geformt, weit gebracht und
von daher. Man lernt einfach so krasse Sozialskills halt, ne? Also extrem. Einfach so über Leute um Finger wickeln.
Total. Ich fand es total schön, weil was ich sehr gut dabei gelernt habe, war nicht Menschen zu überreden, sondern zu überzeugen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt und man lernt auch immer wunderbare Menschen kennen, sieht man ja, ne? Nach 5 Jahren irgendwie sitzt man jetzt so zusammen und setzt irgendwie ein eigenes Projekt auf die Beine. Ne?
Ich hab echt viele Freunde noch so aus alten Fundraiser-Zeiten. Ich auch so. Das ist echt eine prägende Zeit, aber so lernst halt Leute sehr intensiv, sehr gut kennen auf einem bestimmten Gebiet.
Ja, und schweißt auch zusammen, ne? Also ja, irgendwie 10 Stunden im Regen irgendwie am Kudamm zu stehen.
Oh yes.
Da macht man einiges zusammen durch, ja.
Oh yes, ja. Also, das ist so ein bisschen einfach das, was wir hier ja auch machen. Ne? Wir haben den Trailer geschnitten, gemeinsam unser Projekt so ein bisschen anzukündigen, dass wir nach Serbien fahren und diese Menschen porträtieren wollen. Und haben ja auch da schon direkt nach Spenden zu Spenden aufgerufen. Und das hat irre gut geklappt. Also, wir haben halt jetzt, ich lese das, das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, wo ich jetzt mal so ein bisschen Aufwachen-Podcast klaue. Und wir kommen jetzt nämlich auf die Tribüne mit den ganzen Leuten, die uns unterstützen. Juhu. Wir lesen jetzt einfach mal der Reihe nach vor. Wir haben einmal am ersten Tag direkt noch nicht, es war noch nicht mal der erste Tag. Ich habe das nur ein paar Freunden erstmal zugeschickt, das Video, unseren Trailer. Und dann hat direkt mein guter Freund Sharon Zuracek 20 Euro gespendet. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ein großer Dank geht auch an Patricia Härterich. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig übernommen von PayPal. Sie hat mir nämlich 25 Pound geschickt. Das ist sehr nett. Herzlichen Dank auch an der Stelle, dass wir direkt so mit mehreren Währungen da jetzt nach Serbien fahren. Das ist natürlich Premium. Leonard Feineis hat uns auch noch 5 Euro geschickt. Auch dafür herzlichen Dank. Direkt am Tag 1 ging es auch weiter mit Matthias Mohr. Der hat 25 Euro gespendet und den Vogel abgeschossen. Am Abend hat dann Clara Konze mit sage und schreibe 50 Euro auf einen Schlag. Also Props an Clara. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir hatten bereits am Tag 1 120 Euro zusammen, leider.
Tag 1?
Ja, das war Tag 1. So, und das Teil natürlich, wie es halt eben häufig so ist, es steigert sich dann eher nicht, sondern geht eher so ein bisschen zurück. Aber meine Güte, wir sind völlig überwältigt davon. Also so 120 Euro, das ist halt echt so ein Batzen Geld. Und einfach nur, weil so ein paar Dudes so ein Video aufgenommen haben und gesagt haben, hey, gib mal euer Geld. Es kann ja auch jetzt sein, dass wir halt damit fett nach Malle fliegen und uns halt wie die Birne raushauen. Also,
ja, eventuell danach.
Können wir vielleicht doch nochmal in Erwägung ziehen, ob das nicht auch eine gute Alternative ist.
Ganzen Dinge zu verarbeiten.
Zumal wir dachten, es wird super kalt in Serbien, ne? Weil jetzt ist es überhaupt nicht kalt.
Ey, in der Vorbereitung, sag ich mal, also wir haben uns ja viele Berichte von den letzten Jahren angeschaut, wo das ja auch, sag ich mal, noch auch auf Hochphase war, was da abging. Da war es im Januar, Februar, waren es bis zu minus 10, minus 20 Grad. Also,
ja. Also es wird auf jeden Fall immer mal wieder klirrend kalt, so in Belgrad.
Haben wir es aber tatsächlich aktuell wärmer als hier. Ja, also angefangen hat, Socken zu stricken, Leute, macht mal eine Pause.
Wir geben nächste lieber Woche. So T-Shirts, so könnten wir gebrauchen vielleicht.
Auf alle Fälle.
Nee, es ist crazy. Also jetzt gerade sind wohl, wurde mir heute angezeigt, irgendwie 16 bis 18 Grad in Belgrad gerade.
Wow.
Also das ist halt wirklich crazy. So, also da ist, also krass. Das gibt halt wohl immer mal so Phasen, wo es dann auch dort in diesen Städten auch da mal wärmer wird. Das ist jetzt wohl nicht unüblich. Aber dass es halt so einen milden Winter wohl gibt, wurde mir jetzt auch gesagt, ist nicht unbedingt normal. Und wir machen mal direkt weiter mit Tag 2. Da haben zwei Leute gespendet, nämlich einmal ein gewisser Manuel Bukatius, der hat 10 Euro gespendet, und dann ein gewisses Solveig Weimar hat 5 Euro gespendet. So, also 15 Euro am Tag Nummer 2 ist auch schon mal geil.
Ich meine, es ist Mittagessen drin, ne? Für
ja, uns beide. Eben.
Das ist super.
Es ist alles halt Geld, was uns den Trip leichter macht. Dann hatten wir einmal die Hardcore-Superspende von Thorsten Robitzky. Der hat uns tatsächlich einfach mal 100 Euro überwiesen. Thorsten. Geiler Typ.
Heftig.
Premium-Mensch.
Geil, vielen, vielen Dank.
Wir
meine
sind
Herren.
Völlig überwältigt. Und auch nochmal Cody Corso hat auch nochmal 10 Euro gespendet, direkt am nächsten Tag. Also wir sind jetzt Stand bei 255 Euro.
255 Euro, meine Fresse.
So, also wir sind total dankbar erstmal dafür. Geil. Super, super
die
nice.
Tontechnik ist drin.
Tontechnik ist drin und ein Flug ist...
Wir müssen entscheiden.
Ich würde eher sagen, schon mal der Hinflug für uns beide ist bezahlt.
Geil.
Um Rückflug müssen wir uns auch kümmern, und wenn dann halt noch mal ein bisschen was zusammenkommt, genau.
Ich würde gerne nach Hause, Leute.
Genau, also jetzt ist der Stand, wir können hinfliegen, wir leben dann aber auf der Straße. Also wenn ihr das möchtet, gut,
okay.
Dann ist es natürlich auch echt eine
Real-Life-Doku werden soll, aber ja, nach Hause wäre ganz schön, ja.
Also mit anderen Worten, wenn ihr noch 10 Euro erübrigen könnt, wenn ihr noch weitere sehr reiche Menschen in eurem Umfeld wisst, von denen ihr glaubt, dass sie sich für diese Thematik interessieren könnten und es auch feiern, wenn sich kreativer und selbstständig gemachter Journalismus etabliert, dann folgt uns bei Instagram und bei Twitter, das sowieso, aber vor allem spendet auch gerne für uns. Das findet ihr alles unter www.respublicapodcast.de. Und in den Shownotes dieser Folge werdet ihr auch noch den Link zu unserem Trailer finden, wenn ihr den noch nicht geguckt haben solltet. David, wann geht's eigentlich los?
In 9 Tagen. Das ist echt nicht mehr lang.
Du Scheiße, ja. Und dann, ja. Was ist so der Plan? Also was haben wir dann konkret vor? Wir sind ja nicht ganz unvorbereitet, auch wenn man das annehmen könnte.
Also ja, einfach hin ein bisschen ist Gedanken schön machen. Gesagt. Natürlich fährt man einfach hin. Aber wir haben uns auch echt natürlich jetzt die letzten Wochen und Tage intensiv darauf vorbereitet. Wir haben viele Ansprechpartner, viele Organisationen, mit denen wir da uns connected haben, die uns auch unglaublich da zur Seite stehen. Also wo ich auch echt nicht mit gerechnet habe. Wir haben uns am ersten Tag irgendwie zusammengesetzt in einem Café und haben die ganze Debatte, sage ich mal, erstmal durchgekaut und dann uns einen Gedanken gemacht, okay, wie kommen wir jetzt an diese Quellen? Es hat eine halbe Stunde gedauert, nach zwei E-Mails, die wir verschickt haben, an zwei verschiedene Hilfsorganisationen, kam direkt einen Tag später irgendwie eine Antwort zurück und wir waren so mit wie im Boot. Ne? Also wir haben 5-6 Tage da vor Ort, 5, die wir jetzt komplett durchgeplant haben, einen als, sage ich mal, Spare-Tag, man weiß ja nie, was da noch so dazukommt. Wir sind da in Belgrad viel unterwegs, jetzt aktuell neu dazu mit der kroatischen Grenzdebatte, sage ich mal, als milde ausgedrückt.
Es gibt halt einfach immer wieder Vorfälle an der Grenze, wo dann Leute durchbrechen wollen und was mich halt dann immer wirklich schockt, ist, wie brutal die serbische, beziehungsweise die kroatische Polizei in dem Fall dann agiert und auch tatsächlich nochmal die Grenzsituation zwischen Serbien und Ungarn ist ja auch nochmal hochbrisant, denn Serbien ist das erste Land dann auf der Balkanroute, was nicht EU ist, also zwar andersrum gesehen, wer in Serbien gerade ist, möchte unbedingt dann nach Ungarn rein, weil innerhalb der EU ist nochmal anderer Rechtsstatus, ein anderer Schutzstatus auch nochmal für dich gilt. Das bedeutet also, dass das so ein bisschen so ein Hotspot ist. Und in Bosnien nebenan, habe ich jetzt schon häufig gehört, soll es fast noch schlimmer sein. Also das ganze Ding ist immer noch richtig heiß. Und was sicher, glaube ich, auch an den Menschen, hast du ja auch einleitend gesagt, ne, wir wissen irgendwie nicht wirklich viel über diese über die Thematik. Wir wissen nicht genau, was da jetzt Ort vor Ort passiert. Man kann es schon alles finden, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht berichtet wird, da gibt es auch dann Beiträge zu, aber das ist halt nicht Top-Thema gerade. Also
generell ist die ganze Debatte einfach in Deutschland in den Medien komplett untergegangen. Also man hat auch das Gefühl, ich selber hatte auch da das Gefühl, bevor ich mich mit der Sache überhaupt auseinandergesetzt habe, das ist gar nicht mehr so, wie es, sag ich mal, 2017 zum Teil war. Ich finde es wichtig, da einfach ein Licht drauf zu werfen und hoffentlich mit dieser Dokumentation einfach wieder ein bisschen mehr Präsenz für das Thema aufzubauen.
Ja, und auch, dass es so eine grundlegende Frage ist eigentlich, was macht diese EU eigentlich gerade? Also ist die nicht genau dafür zuständig, dass wir diese Fluchtproblematik zumindest so weit regeln, dass jemand, der bereits innerhalb der EU ist oder zumindest an der Außengrenze steht, da halt nicht wie den harten, heftigen Staat kennenlernt, der dann den Grenzzaun hochzieht und mit Bullen und roten Polizeihunden vorgeht. Mhm. Also da wären ja auch nochmal so ein paar elementare Fragen auch nochmal interessant. Also was ist diese EU überhaupt? Was bedeutet das, der freie, die Freiheit, die wir uns hier auf die Fahnen schreiben und warum endet sie dann immer so abrupt, soweit die Außengrenze passiert ist?
Und ich finde es auch super spannend, wie die Menschen, also wie ich es jetzt in einzelnen Interviews auch schon irgendwie nach langem Suchen und gefunden habe, wie auch die Meinung sich von diesen Flüchtlingen auch gegenüber Europa und auch gerade Deutschland einfach sehr verschärft hat. Also wie Deutschland einfach in einem Licht dasteht. Das ist nicht schön, sag ich mal. Ich denke, wir werden auch Situationen vor Ort haben, wo wir als Deutsche uns vorstellen, auch erstmal uns, sag ich mal, rechtfertigen müssen.
Ja, das gucken wir uns halt seitdem dementsprechend an. Also ich glaube nochmal, die krassere Variante davon ist dann wahrscheinlich so afrikanische EU-Außengrenze. Ja. Also die Bilder, die ich halt da dann kenne von diesen Grenzsicherungsanlagen, da kriegst du ja echt schon das Schlucken. Merkst du, okay, das ist jetzt nicht so sonderlich menschenfreundlich eigentlich. Ne? Also ich meine, das sind halt alles auch so Themen, da gibt's einfach keine einfache Antwort drauf. Also ich weiß jetzt auch nicht sofort die Lösung in der Flüchtlingsfrage und mir ist sehr wohl bewusst, dass das natürlich nicht der Way sein kann, dass einfach letztendlich alle oder sämtliche Menschen nach Europa ziehen und halt einfach dann hier ihr Leben führen. Natürlich muss halt die Frage sein, wie schaffst du es, dass möglichst alle Menschen glücklich auf dieser Erde leben können. Aber halt dieser so versteckt rassistische Ansatz immer in der Flüchtlingspolitik, der kotzt mich dann doch immer leicht an. Also immer diese Unterscheidung zwischen Wirtschaftsflüchtling und wirklicher Kriegsflüchtling. Also wenn du vor Krieg fliehst, dann akzeptieren wir das. Aber wenn du jetzt einfach nur davor fliehst, weil bei dir die Situation im Land einfach eine Katastrophe ist und du kein Bein auf die Erde kriegst, am Verhungern bist, keinen Job findest, es klappt gar nicht. So all die Sachen, die man sich so fürs Leben vornimmt, sind dort einfach nicht am Start. Das ist das absolute Recht von jedem Menschen, dann zu sagen, dann gehe ich jetzt woanders hin. Und bloß weil das, also da sind wir natürlich dann in der glücklichen Position, so einen EU-Pass zu haben. Also wir sind als als Menschen da so überprivilegiert, als Geborene in der westlichen Welt.
Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir nicht viel gemacht. Ne?
Ja, genau. Wir hatten halt einfach so ein bisschen Glück bei der Auswahl. Wir sind halt irgendwie dann hier zur Welt gekommen. Ja. War jetzt nicht, habe ich auf jeden Fall nicht sonderlich viel Einfluss drauf gehabt. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es so ein bisschen eine Aufgabe ist, auch eigentlich von jedem hier in unserem Land, wer sich auch dann, so wie wir es ja beide tun, mit journalistischen oder auch so politischen Fragen auseinandersetzt, das halt dann auch zu porträtieren und da auch eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken.
Ja, und jeder sich auf seine Art und Weise auch einzusetzen dafür. Ja. Also das finde ich sehr wichtig.
Auf seine wunderbare Art und Weise eingesetzt hat sich übrigens ein gewisser Pavel, den ich natürlich allein schon wegen dem Namen nahestehe. Er hat nämlich ein paar Sachen geschrieben, die ich spannend fand. Und zwar, ich bin seit 1991 in Deutschland und lebe im Süden als mittlerweile Landsmann von Seehofer und Scheuer. Ich habe einer der Flüchtlinge, die im Rahmen des Bürgerkriegs geflüchtet sind. Mittlerweile recht gut integriert und fühle mich in Bayern eher zu Hause als in Serbien. Trotz allem habe ich mein Trauma des Fliehens nicht vergessen und bin sehr gespannt auf die Geschichte, die du nach der Reise zu erzählen haben werdest. Ey, Pavel, geiler Typ, tausend Dank für diese E-Mail. Wir haben uns super gefreut. Das ist schön, wenn man da auch so eine persönliche Ader nochmal trifft. Hm. Meine Kontoinformation schicke ich dir gleich nochmal zu, aber auch die findest du natürlich unter www.respublikapodcast.de. Da könnt ihr einfach über PayPal spenden oder ihr könnt natürlich auch über eine ganz normale Banküberweisung spenden. Bitte gerne noch nur so eine Notiz hinzufügen, dass ich halt weiß, das ist jetzt halt explizites Serbien-Money. Ja, David, wollen wir noch irgendwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ist dir noch ein Aspekt wichtig, den wir jetzt auch gar nicht vorgestellt haben?
Ja, tatsächlich mir. Ich bin, sage ich mal, in den sozialen Medien, sage ich mal, nicht stark vertreten. Das Ganze läuft eher über dich und ich finde es einfach wunderschön, auch mit dem Video, was wir jetzt ins große, weite Netz, sage ich mal, losgelassen haben. Was wir für ein Feedback, was wir für einen Mut, was wir für auch in dem Fall für Gelder bekommen haben.
Die schon dreimal übrigens Leute, die uns Socken schicken wollten.
Total geil. Obwohl das tatsächlich einfach ein ganz schöner Spaß am Rande war. Aber ich finde es einfach...
Wie vieles in dem Trailer. Nein, wir haben echt noch viel Quatsch noch dazu gemacht und weggeschnitten.
Ja, tatsächlich haben wir uns da doch ein bisschen zurückgehalten. Ich finde es einfach schön. Also ich sehe der ganzen Sache sehr gut entgegen und ich finde es schön, was wir jetzt schon für ein Feedback bekommen haben und ich bin gespannt auf die Zukunft und was nach dem Projekt uns erwartet und natürlich auch, was uns mit dem Projekt erwartet.
Was uns nächste Projekte noch so bringen, die wir dann angehen werden.
Ja, mal gucken, wie wir uns verstehen.
Weil, wenn du dir dann halt schon so eine fette Kamera
kaufst. Ja, dann hängst du mir am Bein.
Genau. Auf einmal chillen wir miteinander. Ja, genau. Ja. Nee, wir können uns eigentlich nicht sonderlich leiden. Also auch das ist jetzt hier gut inszeniert, hier vor diesem Mikrofon.
Ja.
Aber es werden auch sechs beschissene Tage eigentlich. So,
eigentlich vor allem schon. Mit dir. Also wir haben uns auch zwei verschiedene Airbnb geholt.
Nicht zwei verschiedene Zimmer. Nee, du stehst in so einem Billo-Airbnb, ich gehe ins Hilton.
Ja, genau.
Wunderbar, okay. Ja, nochmal herzlichen Dank. Das war jetzt eine kleine Respublika-Spezialfolge, völlig zusammenhanglos an einem Sonntag gesendet. Normalerweise mache ich immer zweiwöchigen Rhythmus. Das heißt, also es ist alles viel zu früh, aber es hat halt, wie gesagt, auch einen besonderen Anstrich durch dieses Projekt, das wir hier angehen. Also nochmal auch der Aufruf an alle anderen Hobby-Podcaster, Journalisten, was auch immer da draußen, überlegen es zu werden. War bis jetzt immer auch meine Erfahrung, auch beim Podcasten, wenn man fragt, ist man völlig überrascht, wie viele Leute Ja sagen. Also natürlich kriegt man auch mal Absagen für Projekte oder irgendwelche Sachen klappt nicht so, wie man sich sofort vorstellt. Aber meistens war immer meine Erfahrung, wenn du anfragst, kommt immer mindestens eine Reaktion und meistens eigentlich immer eine positive. Ja. Also auch so ein Ding, wie wir das jetzt hier durchziehen, ist einfach nur ein Durchziehen.
Ich glaube, um das Ding einfach nicht steil ins Rollen zu bringen, hat es 3 Cappuccinos gedauert. 3 ja. E-Mails und fertig. Also ja, klar, genau. Danach kam natürlich auch noch viel Arbeit und die würde auch noch auf uns zukommen.
Ja, das schneiden wir leider schon. Und halt das vor Ort sein, weil es können viele Sachen schief gehen. So allein natürlich. Schon, wir arbeiten mit Technik, mit der wir nicht super krass vertraut sind oder die zum ersten Mal so in dieser Form dann auch mit dem Druck bedienen, dass wir jetzt hier irgendwie hier sind und schon Geld investiert haben und da jetzt irgendwie auch was Vernünftiges rauskommen muss. Und gerade Technik kann einem immer mal irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen.
Klar.
Sie geht einfach nicht und man weiß nicht, was falsch ist.
Und auch Menschen natürlich, die uns da auch zur Seite stehen, nicht nur Technik.
Ja, und auch wir, die uns selbst dann zur Seite stehen oder auch nicht.
Hoffentlich.
Auch wir sind ja da nicht ganz, auch da natürlich anfällig dafür, auch mal Fehler zu machen. Aber
und das ist auch, wenn ich es nochmal dazu sagen darf, das ist auch für mich ein großer Motivator natürlich auch, die Geschichten und Menschen dort vor Ort zeigen, aber auch die Menschen zeigen, die was tun. So, und auch vielleicht ein bisschen den Weg, also so wollen wir auch die Dokumentation gestalten, uns ja auch selber in die Dokumentation einzubauen und selber auch den Weg vom Anfang bis zum Ende zu erzählen, um halt auch einfach ein bisschen Licht drauf zu werfen, das Machen einfach nicht schwer ist. Sich ein Thema rauszusuchen, was einen irgendwie begeistert oder traurig macht oder verunsichert oder was auch immer und aufstehen und machen. Punkt.
Ein wunderschönes Schlusswort. David, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und an meine Hörerinnen, denen danke ich natürlich auch. Schön, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, unterstützt meine Arbeit, wenn ihr sie gut und unterstützenswert findet. Und wir hören uns nächste Woche sogar schon wieder da mit meinem Interview mit Klaus Lederer. Dann gibt's auch noch mal ein paar letzte News, die dann so anstehen, kurz bevor ich dann zu meiner Reise aufbreche. Und ich schätze mal, danach hören wir uns wieder, wenn das Projekt fertig ist. Wenn, da kann ich auch ein bisschen was gerne zu erzählen. Und ansonsten hört auf jeden Fall noch den Zweifach-Nerds-Podcast. Ich habe gestern erst mit Johannes eine neue Folge aufgenommen. Das heißt, die wird jetzt auch bald veröffentlicht. Auf jeden Fall drauf achten. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit Deadmau5. Es geht wieder so ein bisschen Richtung EDM-Pop. Aber ja, freut mich total, dass das wieder funktioniert. Und jetzt wünsche ich allen einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer, in welcher Phase des Tages ihr gerade angekommen seid. Und sage Tschüss und bis bald. Ciao.
Ciao.